Platzverweis.
Seit gestern Abend dreht sich alles mal wieder um den Fußball. Ja, der Ball ist rund, 22 Spieler rennen dem Ball nach und am Ende gewinnt Deutschland.
6 Minuten noch im Wankdorfstadion in Bern. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor!
Das waren noch Zeiten damals, 1954, das Wunder von Bern. Ob es das Wunder von Katar auch geben wird? Dass sich vielleicht der Wüstenstaat westlichen Werten zuwendet? Zweifel sind angebracht. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr. Oder outet sich FIFA-Präsident Gianni Infantino als homosexuell? Wobei, war da nicht was?
Today I feel gay.
Man wundert sich natürlich über Katar, das schon. Aber was ist Katar überhaupt? Und warum? Und wenn ja, wie viele eigentlich? Schauen wir uns das arabische Land am Persischen Golf mal genauer an. Katar hat eine Gesamtfläche von 11.610 Quadratkilometern und liegt damit auf Platz 165 weltweit. Zum Vergleich, Baden-Württemberg ist dreimal so groß. Dafür aber gibt's in Katar mehr Strände und mehr Dünen und mehr Geröll und Kieswüsten. Wer jetzt aber glaubt, Katar sei ein großer Sandkasten, der irrt. Das Nachrichtenmagazin Focus berichtete vor 4 Jahren, dem Wüstenstaat gehe der Sand aus. Ein Wüstenstaat ohne Sand, das ist wie FIFA ohne Korruption oder Giovanni Infantino mit Haaren. Der Focus schrieb damals, die Folgen dieser Sandkrise und die womöglichen Auswirkungen auf die WM sind noch unklar. So unklar eben wie die Vergabemodalitäten für die WM nach Katar überhaupt. Wobei, die Vergabemodalitäten sind eigentlich klar. Soll heißen, bei der FIFA läuft die Vergabe wie geschmiert. Wir sagen nur Sommermärchen 2006. Zurück nach Katar. In dem Land leben 2,6 Millionen Menschen. Alles Katarer? Nee. Nur 10% der Bevölkerung hat einen katarischen Pass. 90% der Bevölkerung stammt aus Indien, Bangladesch, Nepal, Pakistan oder Sri Lanka. Ohne katarische Staatsbürgerschaft natürlich. Und die Asiaten arbeiten vor allem im Dienstleistungssektor, als Hausangestellte, Bauarbeiter, Sicherheitspersonal oder Reinigungskräfte. Sie sind sogenannte Niedriglohnmigranten. Viele von ihnen leben unter menschenunwürdigen Verhältnissen in versifften Sammelunterkünften. Lehnen wir uns zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, die Arbeiter sind moderne Sklaven? Sicher nicht. Die Migranten werden ausgebeutet, oft misshandelt. Auch wenn das der deutsche Ex-Kaiser anders sieht.
Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und
Wie viele dieser Arbeiter beim Bau der Stadien ums Leben gekommen sind, darüber gehen die Zahlen auseinander. Dass es nicht 3 sind, wie FIFA-Präsident Infantino behauptet, davon ist auszugehen. Die britische Zeitung The Guardian kommt auf 6.500 Todesfälle im Zusammenhang mit der WM. Das Erbärmliche an der Situation der Migranten: Katar ist eines der reichsten Länder der Welt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Der Reichtum basiert vor allem auf Gas und Erdöl. 60% des Bruttoinlandprodukts werden mit diesen beiden fossilen Naturschätzen erwirtschaftet. Deshalb ist auch Wirtschaftsminister Robert Habeck im Frühjahr nach Doha geflogen, um Bücklinge vor den Scheichs zu machen und Verträge für Flüssiggas für Deutschland abzuschließen. Sicher, Gas und Erdöl sind endlich. Gott sei Dank. Aber Katar wäre durchaus in der Lage, die Migranten angemessen zu bezahlen. Katar ist eine Monarchie, die erst 1971 ihre vollständige Unabhängigkeit vom Vereinten Königreich erhielt. Emir Tamim bin Hamad al-Thani regiert das Land autoritär. Er folgte 2013 auf seinen Vater.
Die Bundeszentrale für politische Bildung schreibt dazu in ihrem aktuellen Heft über Katar: Der Emir verfügt in allen Politikbereichen über die finale Entscheidungsgewalt. Er fungiert als Staatsoberhaupt und zugleich als oberster Inhaber der exekutiven und legislativen Gewalt. Neben der Familie Al-Thani gehörten auch Angehörige von bedeutenden Händlerfamilien und Stammesverbündeten zum engen Scheidungszirkel der politischen Führung. Diese, so die Bundeszentrale weiter, müssen aber im Gegenzug auch loyal gegenüber dem Emir agieren.
Hauptstadt ist Doha, eine supermoderne Metropole mit einer imposanten Skyline. Wolkenkratzer reiht sich an Wolkenkratzer. Amtssprache ist Arabisch, Staatsreligion ist der Islam. Die Scharia ist die Hauptquelle der Gesetzgebung. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist verboten, ebenso Homosexualität. Wir erinnern uns an den WM-Botschafter Khalid Salman, der in der ZDF-Reportage von Jochen Breyer sagte, Homosexualität sei Haram, also eine Sünde, und a damage in the mind, ein geistiger Schaden. Dabei enthält der Koran keine explizite rechtliche Diskussion der Homosexualität. Was uns zu den Menschenrechten in Katar führt. Das Emirat ist eine zutiefst patriarchalische Gesellschaft. Frauen sind Menschen zweiter Klasse. Katarische Frauen müssen beispielsweise die Erlaubnis eines männlichen Vormunds einholen, um mit staatlichen Stipendien im Ausland studieren zu können oder, wenn sie unter 25 Jahre alt sind, Verträge unterschreiben zu können. Junge katarische Frauen brauchen die Erlaubnis ihres männlichen Vormunds, um aus den Häusern ihrer Familie ausziehen und heiraten zu können. Nach katarischem Recht kann ein Ehemann vor Gericht klagen, wenn seine Frau ohne legitimen Grund ihr Ehehaus verlässt oder den Sex verweigert. Die Herrschaft des Mannes über die Frau geht sogar so weit, dass bei Gerichtsverfahren das Recht des Mannes, über Familienangelegenheiten zu entscheiden, als gottgegeben angesehen wird.
Das also ist Katar. Dort wird laut FIFA-Präsident die größte und beste WM-Party über die Bühne gehen. Gestern Abend gab es schon mal lange Gesichter. Nicht wegen des stolzen Bierpreises, das es jetzt ja überhaupt gar nicht gibt, sondern wegen des Auftaktspiels. Die Gastgeber verloren gegen Ecuador mit 0:2.